Oi.
Der Euronix Trendcast.
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Euronix Trendcast im Jahr 2021. Erst einmal, auch wenn es jetzt etwas spät kommt, euch allen einen guten Start oder hoffentlich hattet ihr schon einen guten Start in das neue Jahr. Wir wollen in dieser ersten Ausgabe dieses Jahres über einige Trends sprechen, die auf der CES vorgestellt wurden. Und wollen daneben auch noch reden über das erste Produkt-Highlight, nämlich das Samsung Galaxy S21. Und an meiner Seite darf ich begrüßen unseren Chefredakteur Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo Daniel und auch dir nochmal ein frohes neues Jahr. Wobei wir uns ja schon gesprochen haben ein paar Mal.
Wir haben uns seitdem tatsächlich schon ein paar Mal gesprochen, aber es ist ja hier auch eine schöne Kulisse. Man kann so tun, als ob man sich das erste Mal seitdem wieder spricht. Und es war ein komisches Silvester. Das möchte ich jetzt hier auch nur noch 3 Wochen danach sagen. Ich weiß nicht, wann du ins Bett gegangen bist. Ich bin das erste Mal in meinem Leben, seit ich mich daran erinnern kann, vor 0 Uhr ins Bett gegangen.
Vor 12.
Ja, ich wollte einfach bloß, dass es vorbei ist.
Echt jetzt? Du hast das gar nicht mitbekommen. Okay.
Es hat ja auch nicht wirklich geknallt, also so ein paar einzelne verirrte Böller knallten mal kurz in der Nachbarschaft und dann war auch wieder ruhig. Ich glaube, mit so ein bisschen in sich gehen und alles piano erst einmal wieder anrollen lassen, gucken, wie entwickelt sich 2021, ist die richtige Strategie nach den zurückliegenden Monaten. Ja, wie war es denn bei dir in Bonn?
Ja, in Bonn war Böllerverbot auch. Natürlich, klar, Mitternacht haben trotzdem alle ihre alten Reserven nochmal ausgepackt und so ein bisschen was geböllert. Aber es war deutlich ruhiger als in den Jahren zuvor. Und ich habe kurz auf meinem Balkon gestanden und rausgeguckt. Da war das Ganze auch schnell wieder vorbei. Und dann bin ich auch um 1 Uhr schlafen gegangen. Also Silvester, ich kann mich fast kaum noch dran erinnern. Das war so das unspektakulärste Silvester jedenfalls seit Menschengedenken.
So, jetzt haben wir die Leute hier wieder runtergezogen, indem wir sie an Vergangenes erinnert haben. Widmen wir uns doch der Gegenwart und Zukunft. Also, die CES fand statt und du hast sie ja für den Trendblog gecovert, wie man das hier in unserem Fach Chinesisch so schön sagt. Ja, was war denn generell so dein Eindruck? Haben die Hersteller versucht, irgendwie 2020 wettzumachen? Haben sie sehr viel vorgestellt oder sich eher auf so kleinere Highlights versucht zu beschränken?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, normal ist die CES ja eigentlich so eine Messe für kleinere Unternehmen, ne? So, die man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Und auf Messen ist es ja oft so, wenn die Journalisten vor Ort sind, man geht so ein bisschen von Stand zu Stand und schaut sich an, was haben die Kleinen zu bieten. Klar, die Großen natürlich auch, aber man findet immer so ein paar spektakuläre Highlights, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ja, das ist hauptsächlich die Großen, die wirklich alles rausgehauen und wieder aus allen Rohren gefeuert haben. Neue Fernseher, neue Monitore, neue Displaytechniken, alte Displaytechniken nochmal wieder neu belebt und verbessert und 4K, 8K, OLED, QHD, OLED natürlich auch mal wieder. Also es gibt, es gab so viel Zeugs gerade von den Großen und kam kaum hinterher, das alles irgendwie abzubilden auf dem Blog.
Das ist mir auch aufgefallen beim Durchstöbern deines Artikels, dass sehr viel diesmal über Displays gesprochen wurde, ne? Also sehr, sehr, sehr spannend aus technischer Sicht oder aus technikgeschichtlicher Sicht, dass wieder sehr viele verschiedene Technologien um die Gunst der Endnutzerinnen und Endnutzer buhlen. Ich habe mir hier so ein paar kleinere Highlights mal rausgepickt, über die ich ganz kurz reden möchte und hätte dazu ganz gerne eine Einschätzung von deiner Seite, was du davon hältst. Bist du bereit?
Ich denke ja, ich hoffe, ich kann was dazu sagen. Ja.
Okay, das Erste, was ich hier bei mir auf dem Zettel zu stehen habe, ist, dass Google TV auf das Smart TV kommt.
Ja, Google TV, also das ist etwas, was Google im letzten Jahr schon vorgestellt hat, was auch für einigermaßen Verwirrung gesorgt hat. Android TV ist ja das Betriebssystem, was Google auf manchen Fernsehern hat. Ich meine, Gott, jetzt fällt mir wieder kein Beispiel ein. Ich glaube, Philips hat es, glaube ich, zum Beispiel. Ne? Sony meine ich auch. Und da kannst du dann ganz normale Apps, die du ja teilweise auch auf dem Smartphone nutzen kannst, auf dem Fernseher auch nutzen. Zum Teil sind die Apps auch ein bisschen anders. Du kannst sogar zum Teil kleine Spiele spielen und hast dann irgendwie Video-Apps wie Fire TV dann auch auf dem, oder Amazon Prime Video auch auf dem Google-Fernseher. Kannst das da nutzen. Und dieses Google TV ist es wieder ein bisschen was anderes als Android TV. Das ist so eine neue Oberfläche innerhalb von diesem Android TV. Und das erinnert mehr so ein bisschen an das, was die Leute heute von Netflix kennen oder auch von Amazon Prime Video, wenn sie einen Fire TV Stick haben. Das soll so ein bisschen personalisiertere Oberfläche sein. Zeigt man dir an, ja, das hast du zuletzt gesehen. Und auf Basis der Beispiele könntest du dir auch das anschauen oder du magst gerne Actionfilme. Hier hast du den Actionfilm, den du gerne siehst. So in die Richtung geht das. Und Google TV war im letzten Jahr auf dem neuen Chromecast zuerst erschienen und jetzt mittlerweile, also generell 2021, wird das auf vielen Smart TVs auch ankommen.
Ja, ich denke halt auch. Also mich hat das von der Oberfläche her erst einmal an das erinnert, was ich von den Nvidia Shields kenne. Die letzten beiden größeren Geräte dieser Reihe habe ich ja getestet. Mhm. Und ja, es geht wirklich mehr so in dieses Individuelle, ne, mehr Bildschirmzeit darüber generieren, dass man dir Empfehlungen gibt, was halt auf das, was du bislang gesehen hast, auf Grundlage dessen halt noch als Empfehlung im Raum steht. Finde ich persönlich eigentlich ganz gut und eine konsequente wie logische Entwicklung. Was jetzt diesen Spielecharakter angeht, glaube ich, täte Google ganz gut daran, solche Services wie Stadia noch stärker einzubinden. Also Stadia, mhm. Nvidias Streaming Service, GeForce Now beispielsweise wäre dann noch zu nennen. Oder was haben wir noch? Magenta Gaming von der Telekom.
Gibt's ja auch noch, genau, hatten wir auch mal drüber geschrieben.
Genau, etwas kleiner und so ein bisschen vergessen, aber das kann man halt auch günstig zum Tarif dazu buchen. Und entsprechend bin ich wirklich gespannt, wie sich dieses Google TV dann schlägt in den kommenden Monaten und Jahren.
Mhm. Also Stadia habe ich jetzt auch gelesen, kommt auch auf die ersten Fernseher 2021. Ich meine sogar in Kombination mit Google TV, aber da lass mich jetzt nicht lügen, muss ich nochmal nachschauen. Aber Google möchte das auf jeden Fall stärker promoten.
Ja, definitiv. Also sie müssen ein bisschen mehr Werbung dafür machen, weil die Services an und für sich sind gut und funktionieren halt auch. Das Update lohnt sich aber so oder so, weil man kriegt was Moderneres, was Frischeres und etwas, das halt auch künftig von den Softwareherstellern weiter genutzt wird. Der zweite große Trend. Tja, nach den Faltdisplays der vergangenen 1-2 Jahre haben wir wieder einmal eine andere Display-Technologie, nämlich das rollbare Display. Ist das jetzt nur ein Gimmick oder gibt es dafür eine ernsthafte und nachvollziehbare Anwendung?
Ja, das ist natürlich auch die Frage, die immer bei den faltbaren Smartphones gestellt wird, ne? Oder faltbare Tablets, sage ich manchmal auch, je nachdem, was für eins es ist. Als ich letztes Jahr mein erstes faltbares Tablet, das Samsung Galaxy, oh Gott, lass mich nicht lügen mit dem Namen, ich finde den Namen so schwierig zu merken, Galaxy Z Fold 2 5G hieß es, glaube ich. Als ich das getestet habe, dachte ich auch erst, ja, okay, das Ding soll 2000 Euro kosten. Wer mal alles in der Welt soll sich das kaufen? Als ich es dann getestet habe, dachte ich mir, weißt du was, wenn ich das Geld dafür hätte, ich habe es leider nicht, aber dann wäre es mir scheißegal, weißt du, macht so viel Spaß, das Ding. Und das ist gerade für Leute, glaube ich, sehr gut, die jeden Tag, denke ich mal, Bahn fahren oder längeren Weg zur Arbeit haben. Du kannst es ja ganz normal als Smartphone benutzen, dann zusammengefaltet in deine Jackentasche stecken. Oder wenn du willst, klappst du es halt auf und hast dann ein großes Display. Ne, ohne dass du irgendwie ein Tablet mitschleppen musst. Und das finde ich das Praktische daran. Du kannst dann jederzeit da deine Bücher lesen, deine Spiele spielen oder auch deine Nachrichten lesen und hast ein gutes, großes Display dabei. Ohne dass du, ja, also ein Tablet ist ja normalerweise größer, also ohne dass du sowas mitschleppen musst. Fand ich sehr schön. Und jetzt mit den rollbaren Smartphones kann man jetzt praktisch nochmal so eine Erweiterung des Ganzen. Ich gehe auch davon aus, dass wir nach den faltbaren und den rollbaren Smartphones dieses Jahr vielleicht noch eine andere Kategorie sehen werden. Keine Ahnung, was das jetzt genau werden kann, aber die Hersteller sind da doch momentan sehr erfinderisch und das finde ich eigentlich ganz schön.
Ich bin auch gespannt, wo das letztendlich mit eingesetzt wird. Ich kann mir das dann immer sehr gut in Museen vorstellen oder irgendwelchen anderen Besucherattraktionen vor allen Dingen. Beim Endkunden, glaube ich, kommt das jetzt nicht so schnell an. Sind ja bislang auch bloß Prototypen, die gezeigt wurden, aber beim Endkunden haben wir dann vielleicht eine erste Generation wie bei den Galaxy-Geräten, die faltbar waren. die dann noch so ein paar kleinere Macken haben, die man dann mit der zweiten Generation aussortiert. Aber ja, eine spannende Entwicklung ist was anderes, aber es stellt sich dann eben immer die Frage, inwieweit ist das jetzt wirklich sinnvoll und bietet das einen Mehrwert? Ne? Weil so ein Gimmick ist immer ganz nett.
Komfort ist natürlich da. Ne? Du hast irgendwie so, also gerade bei den Rollbaren, wo man jetzt die ersten Demo-Videos gesehen hat, du nimmst das so als Smartphone in die Hand, so als handliches Smartphone. Also sofern man bei aktuellen Smartphones auch von handlich sprechen kann. Die werden ja immer größer. Und kannst da das Ganze dann halt noch ein bisschen weiter aufziehen und hast dann praktisch dein Smartphone zum Tablet gemacht. Fand ich eigentlich von der Idee gar nicht so schlecht. Zumal bei den Prototypen, die man da gesehen hat, war anders als bei den faltbaren Smartphones da irgendwie keine Falz mehr zu sehen. Und das macht das Ganze noch ein bisschen attraktiver. Brauchen, weiß ich jetzt nicht, aber ganz schön zu haben, ne, wenn man es dann erstmal hat.
Definitiv. Das andere, was ich hier bei mir jetzt in den Notizen zu stehen habe und wo mir praktische Anwendungen einfallen würden, wir haben die ersten 5G-Notebooks. Also wieder einmal eine Kategorie von vermutlich Arbeitslaptops, die ich unterwegs nutzen kann, indem ich mich halt mobil ins Internet einwähle, wie mit jedem Smartphone auch. Klar, ich kann mein Smartphone als Hotspot benutzen und von jedem Punkt auf diesem Planeten, sofern da irgendwo ein bisschen Empfang ist, von jedem dieser Punkte auf unserem Planeten halt ins Netz gehen. Aber die 5G-Notebooks, das ist halt echt der Hammer, oder? Dass du halt in Echtzeit alles Mögliche streamen und auf den Bildschirm bringen kannst, mit deinen Kollegen Videokonferenzen machen, ohne dass es jetzt eine größere Latenz gibt. Boah, könntest du dir vorstellen, dann nur noch mobil und auf Achse zu arbeiten?
Naja, ich glaube, wenn man das wirklich wollen würde oder gewollt hätte, hätte man das ja auch schon in den letzten Jahren können. Nicht mit 5G, aber mit 4G. Ich behaupte sogar, bevor man wirklich den Geschwindigkeitszuwachs von 5G wirklich merkt, bis das wirklich bei den Endkunden ankommt, das dauert noch ein Weilchen. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, das ist, glaube ich, ist gar nicht direkt zum Thema, aber wie jetzt die Provider wie Telekom und Vodafone jetzt plötzlich angefangen haben und gesagt, ja, jetzt hier 4G geht jetzt bis 200 Megabit pro Sekunde und alles darüber ist 5G. Da habe ich kurz gestutzt und gedacht, war nicht 4G eigentlich und die ganzen, was es noch gab, 4,5G und 4G Plus nicht schon viel, viel schneller als das eigentlich? Es gab doch irgendwie schon mal irgendwie so Gigabit LTE und das ist alles jetzt irgendwie plötzlich wieder, verschwindet gerade so ein bisschen wieder in der Schublade nach dem Motto, 5G ist jetzt das Schnelle und 4G hat gefälligst nicht mehr schnell zu sein.
Genau, auf die Problematik sind wir auch auf dem Trendblock eingegangen, bei dem 5G-Test, der in Dresden zumindest noch nicht so funktionierte. Da war einfach das Problem, dass die Hardware der Provider, die Hardware der Endkunden, also die Telefone und die Software, die jeweils da drauf mit installiert ist, schlicht und ergreifend das alles noch nicht kommunizieren kann. Ne? Also das heißt, die reden irgendwie aneinander vorbei und deswegen kriegst du selbst mit 5G-Telefon mit einem 5G-Vertrag nicht immer 5G und deswegen versuchen die gerade so ein bisschen, ja, da den Marketing-Trick zu ziehen, das halt so ein bisschen zu verschieben, die Grenzen, ab wann behaupten wir oder sagen wir, dass es 5G ist, wo ist es denn noch 4G, dürfte sich aber, glaube ich, auch in diesem Jahr dann auflösen, wenn die endlich Hardware und Software aufeinander abgestimmt haben.
Ich denke mal auch, ne? Ja, klar, du hast das Ganze mit dem ZTE-Gerät erlebt, ne? Eins der ersten 5G-Phones, die man hier kaufen konnte.
Genau, wir haben das mit drei Telefonen gehabt, mit dem Galaxy S20 Ultra G5, was für ein Name. Dann mit dem neuen Moto G G5 von Motorola, das auch immer noch hier bei mir ist, um dann später nochmal zu gucken, hey, haben sie das denn endlich mal ausgerollt? Und dann für einige Wochen war auch das ZTE in der 5G-Variante hier als Testgerät bei mir und ja, hat halt auch noch nicht funktioniert. Und die Telekom selbst hat halt gesagt, nee, an uns sollte es eigentlich nicht liegen oder nicht primär. Und irgendwann hatte sich dann mal Motorola eingeschaltet und deren PR-Agentur hat gesagt, passt auf, auch wenn das so ein bisschen unterm Radar fliegt, es scheint ein Abstimmungsproblem, insbesondere in Deutschland zu sein, weil es gibt sogenannte Ankerbänder und wenn ihr danach mal googelt, da erklärt sich die ganze Problematik auch.
Ja, da kann ich auch noch, eine kleine Anekdote habe ich da auch noch zu. Ich kann zum Beispiel, ich habe mit dem neuen iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max jeweils vor dem Telekom-Hauptgebäude gestanden in Bonn und hatte einen 5G-Vertrag von der Telekom, hatte alles auf 5G eingeschaltet und hatte nur 4G, denn es fehlte das richtige Band hier in Bonn.
Genau.
Bei meiner Schwester in Meppen auf dem Land stehe ich vor dem Haus und plötzlich, oh, 5G, ohne irgendwas gemacht zu haben. weil da irgendwie ein anderes Frequenzband aktiv war. Und ja, so kann es irgendwie 10 Leuten gehen. Also gerade in den Städten, habe ich mir sagen lassen, gibt es oft noch nicht alle 5G, sind noch nicht alle 5G-Bänder verfügbar. Und da hängt es genau, wie du vorhin auch schon meintest, auch von dem jeweiligen Smartphone ab, ne? Ob das das Richtige, ob das alle 5G-Bänder unterstützt.
Genau, also wir werden dieses Jahr da noch eine Entwicklung erleben. Und was mich nur erstaunte, war schon im vergangenen Jahr, dass man dieses 5G im Gegensatz zur älteren Mobilfunkrevolution, möchte ich das jetzt mal nennen, schon begonnen hat, ja, im Niedrigpreissegment zu fischen. Ne? Also ich habe halt direkt einen Prepaid-Vertrag bekommen für die Telekom und konnte das halt da drinnen nutzen. Und das war echt wunderbar, zu wissen, dass man jetzt nicht versucht, möglichst exklusiv diese Technologie erst einmal in den Markt einzuführen, sondern 3G abschaltet. Auch darüber haben wir bereits einen Beitrag gebracht. 4G und 2G noch belässt. Auf 2G laufen halt die normalen Telefongespräche. Und dann 5G als Option hinzubucht und halt verfügbar macht. Ergibt ja auch Sinn, ne? Bei den ganzen Milliarden, die sie da investiert haben. Und vielleicht, wenn die 5G-Notebooks denn diese Bänder unterstützen, könnte uns von dieser Kategorie aus tatsächlich die Revolution mal auf eine positive Art und Weise überraschen.
Ja, ich finde es da vor allem schön, dass bei den 5G-Notebooks dass man damit überhaupt mal unterwegs ins Internet kann, ohne irgendwie so einen blöden Surfstick da irgendwie dran machen zu müssen. Ich meine, klar, es gab schon 4G-Notebooks, aber erinnerst du dich irgendwie persönlich an irgendeins? Ich weiß nicht, ich hatte da vielleicht mal 2, 3 von gesehen in all den Jahren. Das war so eine Randerscheinung, ne? Und dass man jetzt irgendwie, auch durch die anderen Prozessoren, das ist, glaube ich, geht gerade gut in Verbindung mit den Snapdragon-Prozessoren, aber auch nicht nur, dass man da jetzt die ersten 5G-Notebooks hat, so ein bisschen auch das Marketing da mitnutzt, um endlich mal, ja, Notebooks mobilfunkfähig zu machen, was in meinen Augen schon längst hätte passieren müssen. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, da freue ich mich auch drauf. Ob das jetzt 5G ist oder ob nicht auch 4G gereicht hat, ist mir im Grunde egal. Hauptsache, ich kann damit unterwegs auch mal ganz einfach ins mobile Internet gehen.
Ohne, dass du dein Handy dann erst zum Hotspot umfunktionieren musst.
Ja, richtig, genau.
Womit wir dann auch schon direkt in das nächste Thema hineingleiten, den letzten größeren Stichpunkt hier drauf, bevor wir uns dann dem S21 nochmal en detail widmen, und zwar die Smartphone-Trends des Jahres 2021. Also mein persönliches Gefühl war, in den vergangenen Jahren, Displays mussten größer und knalliger werden, mehr Kameras, mehr Megapixel, mehr Leistung unter der Haube. Wie schaut's denn 2021 mit den Vorstellungen nach der CES 21 aus?
Was du meintest, das geht natürlich auch weiter mit den knalligeren Display. Also gerade das Samsung Galaxy S21 hat nochmal ein richtig schönes Display bekommen mit einem höheren Farbraum, mit mehr Helligkeit, mit 120 Hertz. Sogar adaptiv ist 120 Hertz, das ist auch nochmal wichtig. 120 Hertz, willst du es kurz erklären vielleicht oder soll ich? Was ist daran das Gute?
Das Gute daran ist, dass man eben keine Schlieren beim Scrollen hat. Also es wirkt alles weicher, es wird schneller aktualisiert und es ist augenschonender. Ne? Also es gibt ja einmal die FPS, das sind die Bilder pro Sekunde, wie viele Bilder werden in der Sekunde rausgerechnet. Und Hertz gibt an, wie oft in der Sekunde kann ein Bild weitergereicht werden. Das verhindert sogenanntes Ghosting. Das heißt, wenn ich irgendwo schnell durchscrolle, dass ich dann noch ja so Schlieren oder Geisterkonturen habe von Bildern, die eigentlich gar nicht mehr angezeigt werden sollten. Und was den meisten nicht bewusst auffällt, es vermindert eben das Flackern. Und das heißt also, so ein Display ist erheblich augenschonender. Mhm.
Genau, und das kommt dadurch, dass man praktisch, also normale Smartphones haben 60 Hertz, neue, moderne Geräte haben teilweise 90 Hertz oder auch 120 Hertz, dass du dann einfach dass praktisch mehr Bilder siehst, ne, pro Sekunde.
Genau.
Und was wiederum den Nachteil hat, wenn du wirklich die ganze Zeit 120 Hertz pro Sekunde bekommst, dann geht der Akku ziemlich schnell leer. Deswegen hat sich Samsung was einfallen lassen fürs Galaxy S21, und zwar ist das adaptive 120 Hertz. Das heißt, 120 Hertz siehst du nicht immer bei jeder Anwendung zwingend, sondern es hängt von der Anwendung ab. Wenn die Anwendung das verlangt, kriegst du 120 Hertz. Wenn nicht, kriegst du auch mal weniger. Und das soll ein bisschen Akku sparen. Das kannst du natürlich ausschalten, wenn du lieber die ganze Zeit 120 Hertz haben möchtest, aber wenn du sagst, die Akkulaufzeit ist dir lieber, dann kannst du das so einschalten und dann macht das System das praktisch für dich. Und genau, das wäre eigentlich schon einer der Trends für das Jahr. Ich denke mal, dass andere danach ziehen werden und auch sowas Ähnliches anbieten werden wie adaptives 120 Hertz.
Also sind wir doch wieder bei den Displays. Das heißt, es wird sehr viel Wert auf den Bildschirm dieses Jahr gelegt.
Es wird eigentlich in jedem Jahr viel Wert auf den Bildschirm gelegt, Daniel. Ich glaube auch, gerade auch bei der CES, ich nenne sie immer so ein bisschen die Bildschirmmesse. Denn es geht eigentlich, das ist so die erste Messe eines jeden Jahres. Sie fängt immer ganz früh im Jahr, ist sie meistens schon normal in Las Vegas, dieses Jahr nur virtuell. Und es geht eigentlich fast immer nur um, ja, was gibt's Neues auf dem Displaymarkt? Mit so einzelnen Ausschlägen oder links und rechts. Und Displays waren spannend und werden natürlich immer spannend sein. Und sie werden immer schöner, sie werden immer heller, sie werden immer bunter. Und das, glaube ich, ist nicht so schlecht für uns.
Davon haben wir definitiv etwas als Anwender. Aber lass uns doch einmal auf dieses erste große Jahreshighlight eingehen. Und das hört auf den wunderbaren Namen Samsung Galaxy S21. Und wir hatten das beide im Vorgespräch, das logischerweise nicht mitgeschnitten wird, mal besprochen. Ich erinnere mich daran, dass viele Kollegen verwirrt waren, als Samsung den Sprung von S10 auf S20 machte und viele glaubten, naja, die gehen jetzt so die Huawei-Richtung, dass sie einfach die Galaxy-Geräte dann S20, S30, S40 nennen. Und was ist uns beiden aufgefallen? Scheinbar nimmt Samsung jetzt die Jahreszahlen.
Ja, genau. Ach, ich finde das eigentlich mal ganz schön, weil die bei Fernsehern wäre es noch extremer als bei Smartphones, ne? Aber weißt du zum Beispiel noch, ob das Galaxy A51 aus diesem Jahr kam oder von 2019? Zum Teil gibt es ja auch
der Technik, mal der Technik zufolge kommt das aus dem Jahr 1951.
Ja, genau. Ja. So ist das jetzt. Eine Retro, wieder bei Samsung. Steht ganz hoch im Kurs. Und in dem Fall finde ich es mal ganz schön, dass man endlich mal, ja, wenigstens da so ein bisschen Orientierung hat. So ungefähr weiß, okay, das kam aus diesem Jahr. Und das 2020er beim letzten Jahr. Aber du hast schon gesagt, im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen. Beim Galaxy S20 habe ich zum Beispiel, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das mit dem Jahr zu tun haben könnte, wo 2020 rausgekommen ist. Ich dachte halt hier, dass der Vorläufer war der S10 und im S20 legt man noch eine Schippe drauf und sagt jetzt, genau, das ist halt doppelt so gut wie das S10. Da hätten wir jetzt irgendwie das S40 gebraucht oder mindestens das S30, aber es kam nur ein S21. Das habe ich im ersten Moment verwirrt. Und dann, wie du schon sagtest, ja, wenn man ein bisschen über nachdenkt, welches Jahr haben wir eigentlich gerade, es ist schon 2021.
Ja gut, also wenn sie jetzt gesagt hätten, von S10 zu S20 verdoppelt sich das einfach, ist doppelt so gut, dann wäre das ja halt auch ein bisschen plump, sag ich mal, vom Marketing her. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, das ist so immer die Speerspitze der Samsung-Telefone, die Galaxy S-Reihe. Da mal ganz direkt gefragt, für wen lohnt es sich denn, dieses S21?
Also es lohnt sich für die, die große Freude an dem Samsung-Ökosystem haben. Einen kennen wir zum Beispiel, unseren geschätzten Kollegen Sven. Der hatte ja das Galaxy S20 sich gekauft und ja, der ist schon seit Jahren bei Samsung dabei und mag das sehr gerne. Ich persönlich hatte auch das Galaxy S10, den Vorvorläufer, und war damit, bis auf einzelne Details, der Akku hat er nicht so lange gehalten, aber war ich damit sehr, sehr glücklich, hatte eine richtig tolle Kamera, ein richtig tolles Telefon. Ich bin jetzt wieder beim iPhone 12 Pro Max und das hatte eigentlich teilweise ganz pragmatische Gründe, dass ich zum Beispiel, also ich fotografiere viel damit, ich habe auch kaum noch eine echte Kamera oder habe noch eine, will es aber bald loswerden und kann mir die Bilder einfach dann mit AirDrop rüberschicken. Und sowas Simples wie AirDrop hat den Android-Geräten sehr lange gefehlt. Gerade wenn du, ja gut, das muss man dazu sagen, wenn du von Apple auch noch das MacBook dazu hast, dann ist es natürlich besonders einfach, da vom iPhone zum MacBook Sachen die rüberzuschicken oder umgekehrt. Und so kleine Details, ne, die haben irgendwie bei Samsung gefehlt, gerade in Bezug auf andere Rechner. Aber das war gar nicht deine Frage. Du hast eigentlich wissen wollen, genau, für wen ist das S21?
Genau, weil auch da möchte ich jetzt mal auf die vergangenen Jahre eingehen. Da hast du ja immer so diesen Fokus, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist von diesen ganzen opulenten Pressekonferenzen und Präsentationen der Geräte, war dann, wie toll die Fotos sind, die ich mit dem jeweiligen Gerät machen kann. Und ich erinnere mich auch an die Aussage zum S20, was wir dann auch auf dem Trendblog mal getestet haben, dass ich mit der Periskopkamera beispielsweise 100-fach Aufnahmen machen kann, also echte Zoom-Aufnahmen, die qualitativ auch mit einer Spiegelreflexkamera mithalten können sollen. Was nicht der Fall war, liegt ganz einfach an der Physik Schnappschussqualität, ja, aber ansonsten hat es seinen Grund, warum es ja immer noch diese speziellen Kameras gibt. Und da lag ja der Fokus in den vergangenen Jahren darauf, im Prinzip denjenigen zu suggerieren, hey, wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr dieses Smartphone habt, dann könnt ihr super Fotos machen. Und ist das denn dieses Jahr ebenfalls so? Weil die Pressefotos, die ich davon gesehen habe, die zeigten einmal mehr die, glaube ich, 5 Kameras, die sie mittlerweile haben im Spitzenmodell. Ist es dieses Jahr denn genauso oder haben Sie jetzt gesagt, hey, wir haben da im Übrigen noch andere Funktionen, die sind neben der Kamera somit unser Selling Point?
Ja, das Schöne am Samsung, das habe ich dann in meinem Beitrag auch geschrieben, den natürlich alle gelesen habt. Nein, das müsst ihr natürlich nicht. Was mir bei Samsung immer so auffällt, irgendwie, mir fehlen immer so auf den ersten Blick, denkt man sich, wo sind da eigentlich gar keine Highlights so richtig drin. Klar, eine tolle Kamera, ein tolles Display. Aber wo ist hier so der Unique Selling Point, wie man heute so neudeutsch sagt? Bei Samsung ist aber einfach immer meistens so der Fall, da stimmt einfach alles. Die haben eigentlich alles so reingepackt, was es gerade so an neuester Technik gibt. Und es fällt vielleicht deswegen so wenig auf, weil einfach so das Highlight das gesamte Ding ist. Und man merkt es meistens wirklich erst dann, wenn man das Ding dann in der Hand hat. Ich hatte damals das S10 mir gekauft, eigentlich um es zu testen. Und wollte es noch recht schnell weiterverkaufen, weil ich dachte, ja komm, hier, nee, so ein Samsung-Ding, wirst du nicht glücklich mit. Da bin ich nicht losgeworden, aus Gründen, die jetzt mal hier, weiß ich nicht, mal ein bisschen suspekt waren. Auf eBay haben da einige Leute für geboten, die es halt nachher gar nicht haben wollten. War ganz, ganz absurd. Jedenfalls, wollte ich in Urlaub fahren und habe überlegt, hier, was nehme ich mit? Hier meine Kamera oder das Samsung. Ach nee, komm, nimmst du das Samsung mal mit. Und hab da richtig tolle Urlaubsbilder mitgeschossen. Also das wäre schon mal genau, was du vorhin meintest. Fahre ich in Urlaub und es geht mir nicht unbedingt um Ästhetik, sondern nur um schöne Urlaubsbilder. Da reicht mir mittlerweile eine gute Smartphone-Kamera. Aber auch sonst hatte ich da sehr viel Spaß mit allem, weil das einfach perfekt ausgestattet war. Es hatte alles, was ich mir so gewünscht hatte. Und das ist bei Samsung eigentlich, gerade bei den Spitzenmodellen, bei den S-Modellen, eigentlich fast immer so der Fall. Was technisch möglich ist, ob es jetzt das neueste Bluetooth, das neueste Wi-Fi, die beste Display-Technik ist, bei Samsung ist das meistens mit drin.
Mir kam es halt auch immer so ein bisschen vor, als ob Samsung in den Galaxy S-Geräten so die feinste Technik einbauen wollte, so als Showcase, was gerade alles machbar ist. Ja, schlägt sich dann natürlich ein bisschen im Preis wieder. Die Testgeräte, die ich bislang von Samsung bekommen habe, so wie das S20 Ultra, das war dann halt wirklich so, okay, schon geil, was ihr dort alles ins Gehäuse pressen könnt und wie weit die Technik sich entwickelt hat. Also wer das Geld hat und vor allen Dingen Telefon haben möchte, das dann auch in den kommenden Jahren noch mitmacht, ohne dass man sich dann wieder ein neues Mittelklasse-Gerät holen müsste oder so. Der ist, glaube ich, mit den Galaxy S-Geräten, mit dem S21 und den größeren Versionen echt gut bedient.
Das aktuelle Spitzenmodell, das Galaxy S21 Ultra 5G, das hat dann auch nochmal diesen zweifach, also zwei optische Zoom-Kameras. Und dann noch mit dieser Periskop-Kamera, die bis zu 10-fach Zoom schafft. Und die sollte dann zusammenschalten können. Da allerdings, das finde ich auch ganz interessant, wenn ihr euch das Datenblatt mal genau durchlest, dann schreibt Samsung rein, ja, dieser Space Zoom, der dann entsteht, wenn ihr die Periskopkamera und die andere optische Zoomkamera zusammenschaltet. Der Space Zoom, der hat nicht die gleiche Qualität wie ein optischer Zoom. Das heißt, da kommt dann noch schon wieder ein bisschen Digitalzoom mit rein und Samsung schreibt dann auch selbst rein, der ist nicht so gut. Also was wir eigentlich alle ja und schon gedacht haben, also 30-fach Zoom, 100-fach Zoom bei Smartphone-Kameras, der kann nicht so gut sein wie das echte Bild, auch wenn du da künstliche Intelligenz und alles Mögliche noch drüber laufen lässt. Und das sagt Samsung mittlerweile auch selbst, ganz offen. Aber genau, dieser 10-fach optischer Zoom, das ist doch schon mal, würde ich sagen, ist schon mal was, ne? Der Sensor, der dabei ist relativ klein, aber du kannst echt 10-fach ranzoomen. Das, meine ich, gab es in einem Smartphone-Kamera bisher, wenn dann nur ganz selten, aber noch nicht besonders oft.
Ja, was dann auch interessant ist bei diesen Sensoren, die Samsung verbaut, finden wir ja später auch noch in vielen anderen Geräten. Bin mal gespannt, ob Apple irgendwann von Sony weggeht und wieder zu Samsung tendiert, um deren Sensoren einfach einzusetzen. Ja, aber wir werden das halt in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Telefonen auch sehen. Und dann, je nachdem, wie die Software darauf angepasst ist, kriegen wir halt echt wahnsinnig gute Schnappschüsse damit raus.
Definitiv. Ich bin ein bisschen ein Spezialfall. Ich sag schon lange, ich fotografiere am liebsten mittlerweile mit der Smartphone-Kamera und ich für die Zwecke, die ich meistens brauche, 95% der Zeit, da brauche ich keine echte Kamera mehr. Deswegen verkaufe ich jetzt auch meine letzte Kamera. Das ist nicht zwingend jetzt für immer. Also es kann auch sein, dass ich mir wieder eine hole, wenn mich einer richtig überzeugt. Aber im Moment, für die Einsatzzwecke, die ich habe, reicht mir die Smartphone-Kamera. Und mit je mehr Leuten ich spreche, viele sagen mir, meist auch so hinter vorgehaltener Hand, genau dasselbe. Ne? Also was soll ich mich da jetzt irgendwie, wenn ich im Urlaub bin, mit so einer schweren Kamera abschleppen? Da reicht mir das Smartphone. Besonders interessant, auch wenn es dann so eine Dreifachkamera hat, mit Möglichkeit auch noch Ultraweitwinkel zu machen. Das kann ganz spannend sein, wenn ihr in Straßenschluchten seid und direkt vor einem hohen Gebäude steht und das Gebäude nicht ganz drauf bekommt. Oder aber auch immer ganz gerne mit optischem Zoom, der in diesem Jahr auch wirklich nochmal deutlich wichtiger werden wird.
Genau, da lassen wir uns überraschen. Hoffentlich haben wir bald ein Hands-on und dann auch nochmal Praxiseindrücke von dir oder einem anderen Trendblog-Redakteur, je nachdem. Das war unser erster kleiner Trendcast im Jahr 2021. Jürgen, zum Abschluss, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen was von dir persönlich erfahren.
Gottes Willen.
Ja, ja, kommt jetzt die Hammerfrage. Was waren denn deine guten Vorsätze? Vor ein paar Tagen war im Übrigen dieser Jahrestag, an dem man sagt, ja, da werden die meisten Vorsätze denn eh fallen gelassen. Das ist, glaube ich, der 17. Januar oder ein bisschen davor. Aber okay. Was war dann bis zum 17. Januar so dein Neujahrsvorsatz, den du gerne durchgezogen hättest oder immer noch durchziehen willst?
Ganz ehrlich, ich habe in meinem Privatblog sogar mal drüber geschrieben vor ein paar Tagen und ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist entweder ein schlechtes Zeichen nach dem Motto, ich habe es vergessen oder ich habe es irgendwie schon verinnerlicht und es deswegen vergessen können. Eine Sache, die mir gerade wieder einfällt, wenn ich drüber nachdenke, ist, ich wollte bei mir zu Hause irgendwie ausmisten. Das mache ich schon seit Jahren. Ich schmeiße ja alles raus, was ich nicht wirklich brauche. Minimalismus, sagen die einen, sage ich mittlerweile vielleicht auch. Also, wo andere Leute sagen, ich brauche 5 Kameras und 3 Fahrräder, wenn das jeweils mein Hobby ist, würde ich sagen, nee, ich brauche nur eins. Beziehungsweise jetzt, genau, fotografieren ist mein Hobby, aber ich brauche gar keine Kamera mehr, sondern nur noch mein Smartphone. In die Richtung soll es gehen und das ist ganz schön aufwendig, wenn man das durch alle Lebensbereiche zieht und es geht schon seit einigen Jahren so und in diesem Jahr würde ich gerne damit fertig werden. Wozu auch gehört, alle meine alten Bilder nochmal durchzugehen, alle alten Dateien, alle Aufzeichnungen, alle Fotos, die ich jemals gemacht habe, alle Sachen, die in meinen Schubladen so rumfliegen. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Wer das mal gemacht hat, der weiß das vielleicht. Was ist denn dein guter Vorsatz?
Mein guter Vorsatz, ich muss mehrere Schreibprojekte beenden und ja, möchte, nachdem 2020 für mich so ein bisschen verkorkst war, weil vorbelastet gesundheitlich, ne, und dann nimmt man das dann natürlich alles ein bisschen ernster. Ich möchte einfach ein paar Kreativprojekte dieses Jahr endlich abschließen.
Deine Doktorarbeit.
Und ansonsten, danke Jürgen, ja, meine Doktorarbeit, an der ich seit mittlerweile 5 Jahren schreibe, aber es befindet sich auf der Zielgeraden, es müssen halt bloß die Archive dann mal wieder öffnen, damit ich dann die letzten Quellen recherchieren kann dafür, aber nee, es gibt halt noch ein größeres Buchprojekt, über das ich dann so am Rande innerhalb eines Trendblog-Beitrages auch berichten werde und es gehört halt auch somit zu meinen Vorsätzen. Ich habe mich dieses Jahr, also bis zu diesem Jahr, noch sehr sklavisch an Adobe-Programme gehangen. Ne? Also habe die Master Collection CS6 gekauft. Ist eine tolle Programmauswahl, so mit Photoshop. After Effects ist dabei, Adobe Premiere als Videoschnitt und so weiter. Auch Audition, mit dem wir hier die Podcasts schneiden. Aber in einigen Bereichen ist dieses Programm eben langsam antiquiert. Und ich möchte mich umschauen und mehr darüber erfahren, wie ich mich eigentlich von Adobe lösen kann und glaube, so ein paar nette Alternativen entdeckt zu haben. Aber die verlangen dann eben, dass man sich damit auseinandersetzt, auch ein bisschen kreativer beschäftigt und das ist so meins, mich mehr mit Kreativprojekten auseinandersetzen, Doktorarbeit fertig bekommen und einige der Projekte dann auch endlich zu einem Ende führen, sodass ich dann Doppelhaken hintermachen kann.
Darüber würde man gerne auch im Trendblog lesen.
Werden wir. Ist alles ausgemacht. Haben wir schon so vereinbart. Wird mir ein inneres Blumenpflücken, darüber zu berichten. Allen Trendcast-Hörerinnen und Hörern, wie auch den Trendblog-Leserinnen und Lesern, an dieser Stelle wirklich nochmal ein gesundes und erfolgreiches 2021. Ja, das ist,
ja, schließe ich mich gerne
bunter an. Wird als vergangenes Jahr.
Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir bald alle wieder in Urlaub fahren können. Oder das machen können, zumindest was wir immer gerne gemacht haben vor Corona.
Genau, und die nächste Folge des Trendcasts lohnt sich dann auch, weil da hört ihr dann jemand Neues, den Frank, der wirklich eine Radiostimme hat von uns.
Ja, der macht das wirklich gut.
Diese Radiostimme, die werden wir dann hier in den Trendcast mal einführen. Über welches Thema wir reden, sei an der Stelle noch nicht verraten, aber wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Macht's gut. Ciao.